Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Bevor wir jetzt gleich euch noch ein bisschen näher kennenlernen und von euch etwas hören als Taufkandidaten, möchte ich mit euch noch ein paar Gedanken teilen, die sowohl mit der Taufe heute, mit diesem Taufgottesdienst etwas zu tun haben, aber auch mit unserer Themenreihe, die wir jetzt erst begonnen haben, die da heißt Endlich zu Hause. Und ich möchte direkt einsteigen, ihr dürft gerne schon eure Bibeln zücken oder eure Handys mit den Bibel-Apps und dort Apostelgeschichte 2 ab Vers 37 aufschlagen. Vielleicht an dieser Stelle ganz kurz zum Hintergrund, bevor wir uns den Text anschauen, wo wir da einsteigen. Und zwar, in Jerusalem war gerade eben eine riesengroße Menschenmenge zusammengelaufen, zusammengerannt, weil sie etwas Gewaltiges gehört haben. Da war ein lautes Geräusch, ein Brausen vom Himmel und sie waren völlig überrascht und verstört und sind alle zusammengelaufen. So wie wir wahrscheinlich hier im Rhein-Gemeingebiet, viele jetzt am Dienstag, nee, oder war es Mittwoch? Ja, wer hat das mitbekommen? Wir hier als Team, ja einige, ne? Das hat gedonnert und geknallt und danach wurde klar, aha, 2 Eurofighter sind durch die Luft geflogen, aber hier hat es ordentlich gescheppert, ja? Und so kann man sich das, gerade wir können uns das gut vorstellen, in Jerusalem waren ganz viele Leute zusammengelaufen und haben sich gefragt, was war denn das? Sie wollten das wissen, waren zusammengelaufen und wussten nicht, was hier abgegangen war. Und dann kamen sie zu dem Ort, woher sie das Brausen hörten. Und dann hörten sie nicht nur dieses Geräusch, sondern dann hörten sie auch noch die ganzen Jünger, die Schüler von Jesus, die da zusammen waren, in ganz unterschiedlichen Sprachen und Mundarten reden. Und aus den unterschiedlichsten Ländern und Ecken der Welt, wo sie herkamen, verstanden sie, was sie da beteten oder was sie da sagten und sie hörten, dass sie Gott lobten und sie fragten sich, was ist denn hier los? Damals keine Eurofighter, sondern Jünger, die gerade mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und auf einmal in neuen Sprachen beteten. Und weil das zum Entsetzen führte und großem Erstaunen auf der einen Seite und bei den anderen Gerüchte schürte, dass die Jünger schon frühzeitig einen über den Durst getrunken hatten, so wurde es zumindest gemunkelt, ja, steht Petrus auf und erklärt ihnen, was passiert. Was denn hier passiert war und er hält seine sogenannte Pfingstpredigt. Und was er ihnen erklärt, ist die Botschaft von Jesus. Dass er gekommen ist als der Sohn Gottes, also Gott selber in ihm Mensch wird auf diese Erde gekommen ist und die Menschen nicht nur besucht hat, sondern gekommen ist, um sein Leben zu geben, damit jeder die Möglichkeit hat, gerettet zu werden und ewiges Leben zu bekommen. Und das erklärt er ihnen in dieser Pfingstpredigt, die man sogar nachlesen kann, bevor wir in den Text jetzt einsteigen. Und dann ist er fertig. Ihr Lieben, dann ist er fertig, kommt zum Ende mit dieser Predigt. Und was dann? Und das schauen wir uns gemeinsam an. Und weil ihr noch lange genug auch sitzen müsst, lade ich euch ein, dass wir gemeinsam aufstehen und damit auch als Ehre Gottes, wenn er spricht, wenn der König aller Könige spricht, ihr Lieben, da ist es cool zu sagen, wir stehen auf. Wir hören, was er zu sagen hat. Amen. Und ich lese uns ab Vers 37, Apostelgeschichte, Kapitel 2. Und da steht, als sie aber das hörten, diese Predigt von Petrus, drang es ihnen durchs Herz, durch Mark und Bein ging es ihnen. Und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, was sollen wir denn tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße. Also kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Ihr habt euch rufen lassen. Cool. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte und rief ihnen zu, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen oder 3000 Menschen hinzugetan. Wir fangen heute mal mit 3 an. Und dann steht, sie verharrten oder sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und ich lese zum Schluss Vers 46 und 47. Täglich waren sie zusammen, einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit im Herzen. Sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Gott aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Vater im Himmel, ich danke dir für dein kostbares Wort. Ich danke dir für deine Liebe und für deine Retterliebe, dass du ein Gott bist, der ruft und der zieht, der uns einlädt, weil du uns Menschen ganz nah an deinem Herz bei dir haben willst. Danke, dass du das damals getan hast. Danke, dass du das heute tust und dass du durch dein Wort jetzt zu uns sprechen willst. Herr, schenk uns Ohren zu hören. Herr, schenk mir Gnade zum Reden. Herr, und wirke du unter uns so was, so wie du es willst. Und tu das, was du tun willst. Im Namen Jesus. Amen. Dürft wieder Platz nehmen. Vielen Dank. Also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich wäre gern dabei gewesen. Du auch? Wenn man das so liest, was hier dabei gewesen, oder was, von was hier die Rede ist, da denke ich, boah, ich wäre gern dabei gewesen. Ich hätte gern Mäuschen gespielt und hätte diese ganze Atmosphäre mit aufsaugen wollen. Menschenmassen waren tief bewegt. Ja, wie bewegend ist das denn, oder? Tief berührt von dem, was sie gehört haben. Und nicht nur das, viele glaubten und sagten ja. Sie sagten ja zu diesem Ruf, kehrt um. Lasst euch retten. Und sie sagten, ja, hier bin ich, ich lasse mich retten. 3000 Leute. Wie stark ist das? Und ich weiß, dieser Text bietet eine Menge Anknüpfungspunkte und man könnte ganz, ganz viel daran zeigen. Ich möchte eigentlich heute nur einen Punkt rausgreifen, der uns angesprochen hat, der mich angesprochen hat, und das mit euch anschauen. Schaut nochmal in den Vers 41 und den Vers 47. Da haben wir gelesen, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen, das werden wir heute nochmal erleben, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen oder Menschen hinzugetan. Und am Ende, 47, hatte ich vorgelesen, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Toll, jetzt ist nur die Frage, was bedeutet das denn, hinzugetan? Wo wurden die denn dazu getan? Jetzt kannst du sagen, sorry Stefan, aber das ist doch klar. Warum? Weil vielleicht steht in deiner Übersetzung, wenn du nicht die Elberfelder hast, sondern vielleicht eine Luther, oder steht drinne, sie wurden wozu zugetan? Zur Gemeinde. Steht an dieser Stelle. Und das Wort, was an dieser Stelle steht, das heißt Ekklesia, wird mit Gemeinde oder Versammlung übersetzt und ist ein zusammengesetztes Wort. Wer im Deutschunterricht mit dabei war und auch da ab und zu aufgepasst hat, weiß, dass man immer wieder mal so mehrere Teile eines Wortes auch zusammengesetzt hat mit Vorsilben und so weiter. Erspare ich uns alles. Wenn ihr es wissen wollt, fragt Deutschlehrer oder guckt im Buch nochmal nach. Ist aber nicht so wichtig. Aber für dieses Wort ist spannend. Dieses Ekklesia setzt sich zusammen aus Eck für heraus und Kalein heißt so viel wie rufen. Das heißt also, es geht hier um eine Gruppe der Herausgerufenen. Aha, und zu dieser Gruppe der Herausgerufenen wurden sie dazugetan. Denkst du jetzt, ach toll, das erklärt alles, oder? Ich verstehe nur Bahnhof, vielleicht denkst du das. Ja? Was ist denn damit gemeint? Ursprünglich war dieser Begriff gar nicht so unbekannt. Es war, Ekklesia war die Gemeinschaft derer, die aus einer Stadt herausgerufen wurden, um sich im Tor zu treffen und Entscheidungen für die Stadt zu treffen. Also wir würden heute sagen Stadtverordnetenversammlung oder so. Ja, so ganz einfaches Wort, Stadtverordnetenversammlung. Ja? Und im biblischen Sinn ist es ja doch die Gruppe, die sich von Gott hat herausrufen lassen. Die Frage ist, woraus, wo heraus ruft denn Gott? Es ist genau derselbe Ruf, der den Petrus hier den Leuten weitergibt, indem er sagt, hey, kehrt um, kommt und dreht euch um, dreht euch ins Licht, kommt zu Gott und lasst euch retten. Lasst euch herausrufen aus diesem Zustand ohne Gott und geht in einen Zustand hinein, wo er sagt, ich möchte mit Gott leben. Amen. Das ist dieser Ruf, herausgerufen aus einem Leben ohne Gott, hineingerufen in ein Leben mit Gott, was Rettung und Erlösung bedeutet. Und dann wurden sie hinzugetan. Sie gehörten zu dieser Gruppe der Herausgerufenen dazu. Also alle, die gesagt haben, ja, wir wollen mit dir, Gott, gehen. Letztendlich wurden sie hinzugetan zur Familie Gottes, in seine Familie. Hey, du und ich, wenn wir unser Leben Jesus anvertraut haben, indem wir umgekehrt sind, sind damit Teil der Familie Gottes geworden. Wie cool ist das denn, bitteschön? Wir hatten das in den letzten zwei Malen auch. Nicht mehr heimatlos, nein, eine Familie. Und das ist Gemeinde. Aber im doppelten Sinn. Lasst uns das mal anschauen. Ekklesia ist Versammlung, Gemeinde, aber in zwei Erscheinungsformen. Da geht es nämlich einmal um die weltweite Gemeinde. Ganz egal wo. Alle Gläubigen, alle Herausgerufenen aller Zeiten, weltumspannend, aus allen Ländern, aus allen Nationen, das ist diese große Familie Gottes. Ist doch cool, dass wir dazugehören, oder? Aber das ist ein Teil. Der andere Teil ist, sie wurden auch hinzugetan zur lokalen Gemeinschaft, wo man jetzt nicht sagt, oh, ich gehöre zu einer riesengroßen Familie und meine Familie ist verteilt über den ganzen Globus, irgendwo in der Antarktis und Arktis, nee, auf einen von beiden lebt keine, nee, aber ihr wisst, ja, überall weit weg, ja auch, aber persönlich nah vor Ort. Jetzt fragst du dich, woher nimmt er das, woher nimmt er diese Aufteilung? Weil die Rede ist, dass die Familie Gottes schon immer war und schon immer sein wird hier auf dieser Welt. Deswegen gehören wir dazu. Aber wir haben es gelesen, Vers 42, sie blieben aber beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft miteinander, im Brotbrechen. Täglich waren sie zusammen. Merkt ihr? Sie wurden hinzugetan zu einer Gemeinschaft vor Ort, wo Menschen waren, so zum Anfassen, so wie der Sebi. Komm jetzt nicht runter und fass dich an, das kann deine Frau machen, jawohl. Aber Menschen zum Anfassen, Gemeinschaft miteinander an einem Ort, mit Menschen, wo man an einem Ort wohnt oder in einer Region zusammenlebt, sie wurden hinzugetan und hatten vor Ort ein Zuhause, wo sich die trafen aus ihrer Stadt, die auch zu Jesus Ja gesagt haben, als er sie rief, oder die zu Gott Ja gesagt haben, als der Petrus gesagt hat, hey, kommt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Ja? Und das ist diese Gemeinschaft, zu der sie hinzugetan wurden. Global und lokal. Wie cool ist das? Kannst dir merken, global herrlich, lokal auch herrlich. Und ich weiß, dass der Jubel da ein bisschen verhaltener ist. Ich sage gleich ein bisschen was dazu, warum das vielleicht manchmal so ein bisschen schwierig ist. Aber die Bibel verwendet für dieses Hinzugetanwerden, was wir uns gerade angeschaut haben, verwendet mehrere Bilder. Und eins von diesen Bildern ist ein Bild von Pflanzen, von Bäumen, wenn sie eingepflanzt werden. Wer von euch hat schon mal eine Pflanze aus einem Topf draußen in den Garten eingepflanzt oder von einem in den anderen Topf umgetopft? Hat das jemand mal gemacht? Genau. Und ich möchte uns ganz kurz von mir, aus meinem Leben, aus einer Zeit erzählen, wo das, was hier steht, aus Psalm 1, er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt, alles, was er tut, gelingt. Dass Gott dafür ein Bild gebraucht, dass wir uns einpflanzen lassen können, ganz nah bei ihm, um versorgt zu sein, an der Quelle des Lebens zu sein und aber auch eingepflanzt zu sein in einem lokalen Miteinander von Menschen. Ich bin damals von Dresden vor 24 Jahren weggegangen, um auf der Bibelschule hier im Rhein-Main-Gebiet zu lernen. Und ich habe meine Familie, ich habe Freunde hinter mir gelassen und auch die Gemeinde, in der ich fest verwurzelt war, und bin hierher gekommen zur Bibelschule und das war spannend, es war eine total cooler Start. Bin Mitte August 2001 hier angekommen in der Bibelschule und dann hieß es, sucht euch einen Ort, eine Gemeinde, eine Kirche, wo ihr Teil seid und wo ihr einfach dabei seid und euch mit einbringen könnt. Und ich war das Zeit meines Lebens gewohnt, ja. Und dann sind wir über 8 Wochen hier im Rhein-Main-Gebiet praktisch rumgetingelt, haben uns die und die und die Gemeinde angeschaut und dann die und dann wieder die. Und wisst ihr, wie es mir ging? So wie auf diesem nächsten Bild. Ich habe auch damals, als mich Leute gefragt haben, hey, wie geht's dir denn? Ja, ihr kennt mich. Ich habe gesagt, ja, sehr gut. Aber ich habe mich so ein bisschen, heute würde man sagen, lost gefühlt. Ja? Irgendwie war ich so, mir hat was Entscheidendes gefehlt. Ich war das gewohnt, eingebunden zu sein, mit eingepfropft, eingepflanzt zu sein. Und ich kam mir vor wie so ein Ding, was da in der Luft rumwedelte. Und ich dachte, wo ist mein Boden? Ja? Also nicht, der denkt, oh, also ich gehe mal nie irgendwie zur Bibelschule, dann wird's bodenlos. Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte nur sagen, für diese Zeit, ich meine, jetzt denkst du vielleicht, komm, übertreib doch mal nicht, das war doch bloß von Mitte August bis Anfang November. Aber sorry, für mich war das extrem lang. Ja, so 3 Monate fast draußen in der Luft zu wedeln und nicht zu wissen, wo ist denn jetzt mein Zuhause, ja. Und wie froh war ich, als ich dann am 4. November 2001 endlich hier sein durfte und eingepflanzt wurde. Ja, jetzt denkt man, oh, schön. Aber es war so. Es war einfach zu Hause sein und nicht rums, sondern vorsichtig eingepflanzt zu werden. Das war für mich persönlich total schön. Und deswegen möchte ich dich heute mit dieser Andacht oder kurzen Predigt einladen, lass dich einpflanzen. Lass dich einpflanzen und ich möchte es nochmal deutlich machen. Worin denn einpflanzen? Möchte ich erinnern an das Erste, was ich schon gesagt habe. Das Entscheidende und Wichtige ist, dass du und ich, wir uns zu Gott hinwenden und uns bei Gott einpflanzen lassen. Amen. Bei ihm einpflanzen lassen. Kolosser 2, Vers 7, kannst du gern notieren. Da heißt es, wie ein Baum in der Erde, so sollt auch ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Also ich lade dich ein, mach dich fest, lass dich einwurzeln in Jesus, indem du ihn annimmst. Warum? Damit du gerettet und erlöst wirst, befreit von Schuld und ein Kind Gottes sein kannst und eng mit ihm verbunden bist. Übrigens, das hat Jesus auch gemeint, als er in Johannes 15, Vers 5 gesagt hat, ich bin der Weinstock und ihr seid was? Die Reben, die am Boden liegen und versuchen, Frucht zu bringen. Nein, ich höre euren Protest. Nein, die ganz eng mit ihm verbunden sind. Warum? Weil, wenn wir in ihm sind und er in uns, dann bringen wir viel Frucht, weil wir ohne ihn, getrennt von ihm, nichts tun können. Ich möchte dich einladen heute Morgen, wenn du sagst, ja, das trifft auf mich zu. Ich bin noch nicht mit Gott verbunden. Ich bin noch nicht eingepflanzt in ihm, verwurzelt. Hey, dann lade ich dich ein, heute Morgen dieselbe Entscheidung zu treffen, wie zum Beispiel ihr drei, die diese Entscheidung schon getroffen haben. Zu sagen, ich möchte mit Jesus gehen, bitte vergib mir. Nimm du mich an als dein Kind, rette mich. Und jetzt ist mein gepflanzt in Jesus. Wie cool ist das? Ich lade dich ein, zu diesem Weinstock Jesus zu kommen und dass er die Quelle deines Lebens wird. Amen. Lass dich einpflanzen. Warum? Wir sind geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm. Er sehnt sich danach. Dein Vater im Himmel sehnt sich nach dir. Lass dich einpflanzen. Wisst ihr, und nach diesem Aufruf damals bei Petrus sind 3000 Menschen diesem Aufruf gefolgt und sie ließen sich einpflanzen in Gott, aber auch einpflanzen in das Miteinander der Menschen. Warum? Vielleicht fragst du dich, ja wirklich, warum, Stefan? Ich kann doch eigentlich auch allein glauben. Und ganz ehrlich, Stefan, alleine glauben ist irgendwie einfacher, weil mit mir komme ich fast immer gut klar. Aber mit den anderen, dann wird's schwierig. Weil es da menschelt. Ja. Und ich sage auch nicht, leb Gemeinschaft und alles ist gut. Wer gelogen? Nein. Aber Gott hat sich das von Herzen so gedacht, dass wir Gemeinschaft miteinander leben und dass wir den Segen und den Vorteil vom Miteinander unterwegs sein und nicht alleine sein müssen, erleben können. Und welchen Segen und Vorteil das auch hat im Miteinander und wie das abgelaufen ist, das hören wir und haben wir schon gelesen, wie das in der ersten Gemeinde war. Lasst uns da noch mal reinschauen. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Was heißt oder wie hieß es da? Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und übrigens, das steht unmittelbar nachdem, es steht, sie sind alle hinzugetan worden. Genau zu dieser Gemeinschaft. Sie wurden eingepflanzt und dann sind sie nicht sofort wieder umgetopft worden und schon wieder umgetopft worden. Nein, sie sind dabei geblieben. Und ich möchte uns diese drei Sachen, die ich hier, ich weiß, ihr sagt, das sind doch vier, aber ich möchte uns drei Punkte daran zeigen, wo ich glaube, wo wir eingepflanzt sind. Das erste steht hier in die Lehre der Apostel. Wenn du letzte Woche hier warst, hast du gehört, dass jeder von uns Menschen aus seiner Herkunftsfamilie, aus seiner Geschichte Prägungen mitbringt, Gedanken mitbringt, Geschichten mitbringt, vielleicht auch Glaubenssätze oder Überzeugungen. Jeder bringt da ein Paket mit, die fest eingegraben sind, so in unseren Herzen, die wir im Kopf haben, die wir gehört haben und die wir auch erlebt haben. Narrative Prägungen und. Manchmal sogar auch Lügen, die wir glauben über unser Leben. Und wenn hier steht, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, dann heißt es für mich, dass sie sich mit den Wahrheiten Gottes auseinandergesetzt haben. Das heißt, sie haben sich mit den guten Wahrheiten Gottes auseinandergesetzt und haben das verglichen mit den Überzeugungen, Glaubenssätzen und vielleicht auch Lügen aus dem eigenen Leben, aus der eigenen Vergangenheit. Und das haben sie gemeinsam getan. Und sie haben sich angeschaut, was Gott über ihr Leben sagt. Haben gewisse Dinge über Bord geworfen und stattdessen Aussagen, die Gott über sie gesagt hat und über sie denkt, für sich aufgenommen. Haben ausgetauscht das Wort Gottes gegen alte Prägungen. Aber nicht nur die Überzeugungen, sondern, wir haben das hier gelesen, sie haben auch Gewohnheiten ausgetauscht. Sie haben sich neue Gewohnheiten angeeignet. Was steht hier? Ich springe mal ans Ende von diesem Vers. Sie waren zusammen immer wieder im Brotbrechen und im Gebet. Sie haben also Dinge, geistliche Dinge eingeübt. Ich glaube, wir alle haben Gewohnheiten, oder? Bewusste oder unbewusste Gewohnheiten, oder? Jeder steht früh morgens auf und denkt nicht über die Abläufe komplett erstmal nach. Manche Dinge machen wir einfach wie immer so, oder? Ja, du greifst auf deinen Nachttisch, holst dein Handy und tust erstmal daddeln. Ne? Nein, also ich, ne? Von mir rede ich jetzt mal. Hat der Wecker geklingelt, du wolltest eigentlich nur den Wecker ausmachen, schon bist du am Handy, denkst, oh, das ist interessant, ja. Ne? Das sind Gewohnheiten, ja? Man kann auch Gewohnheiten umprägen, ja? Und was wir hier sehen, sie blieben beständig in dem neu einüben und eintrainieren von neuen guten Gewohnheiten. Und das ist so gut, oder? Sagt mal jemand Amen? Alte Gewohnheiten, vielleicht auch negative Gewohnheiten. Du kommst, was weiß ich, abends nach einem stressigen Arbeitstag nach Hause, ja? Und deine Gewohnheit ist, deine Tasche oder was du hast einfach, ja? In die Ecke zu werfen, im Hinterkopf sagt zwar was, hey, du hast doch gehört, deine Frau oder dein Mann hat gesagt, könntest du die bitte an die Seite stellen und deine Schuhe nicht direkt in die Mitte, ja? So Gewohnheiten, die man hat und dann erstmal ein Maß. Oder kann ja auch ein einfach mal so, man hat ja schwer gearbeitet und da kann man sich auch mal was gönnen, gönn dir, oder? Und sagst du, komm, ja, es ist ja nur. Es sind ja nur drei am Abend, das ist ja jetzt. Was ich damit sagen will, vielleicht so ein bisschen spaßig, es können sich Dinge in unserem Leben einschleifen, wo wir sagen, das ist halt so. Aber wisst ihr was ich hier lese? Sie haben Dinge, die sie geistlich an geistlichen Dingen miteinander eingeübt haben, eingepflegt und sich zu guten Gewohnheiten gemacht. Vielleicht gehst du tatsächlich heute mal so nach Hause mit diesem Gedanken, mal deinen Tagesablauf und Gewohnheiten mal so zu überprüfen und zu sagen, vielleicht ist hier oder da mal ein guter Tausch notwendig. Aber wenn du jetzt nach Hause gehst und sagst, oh, ab heute Nachmittag sofort alles anders, dann würde ich sagen, Also mach langsam, ja? Eins nach dem anderen. Wenn du heute nach Hause gehst und sagst, jetzt mein ganzes Leben wird es komplett anders. Ich mache mir jetzt einen Plan am Kühlschrank und dann ist alles durch. Ich will euch nicht stressen, deswegen such dir doch eine. Wenn du sagst, ich bin aber schon ganz gut unterwegs, auch, dann kannst du auch zwei Sachen nehmen. Und sagst, die will ich verändern. Wenn du merkst, und mach das mit Gott zusammen, dass du sagst, Herr, so Dinge, die sich eingeschliffen haben, merkt man ja meistens auch gar nicht so selber. Und hier kommt das Schöne ins Spiel, die mussten das nicht jeder alleine machen. Die hatten Gemeinschaft, ja? Du machst das und auf einmal sagt dein Kind, Papa, wieso machst du das eigentlich immer so? Die lächelt mich schon so schön an, ja, ja. Erwischt. Ja, das ist gut in Gemeinschaft. Die anderen beobachten manche Sachen viel scharfsinniger, als du das selber bei dir machst. Kennt ihr das? Ja? Und sagt, komm, lass dich umprägen und neue Gewohnheiten einstudieren. Und so haben sie das immer wieder in Gemeinschaft gemacht, miteinander. Deswegen ist es gut, gemeinsam unterwegs zu sein, Teil von einer Gemeinschaft zu sein, wo dir Menschen etwas sagen dürfen und die dich unterstützen dürfen, aber auch auffangen dürfen und wo man miteinander lernen kann, wie schön ist denn das? Eigentlich ist Gemeinde Jesu eine Lern-Community, wusstet ihr das? Total praktisch, oder? Wir dürfen uns ermutigen und anreizen, hey, lass uns das anders tun. Und die Bibel kennt dafür auch noch mehrere Bilder. Ihr wisst das, wir sind Gottes Ackerfeld, was wieder zu den Pflanzen passt. Oder auch seine Herde oder auch sein Leib. Alles Bilder, die deutlich machen, du brauchst nicht allein unterwegs sein. Lass dich bitte einpflanzen. Und in Epheser 4, Verse 15 bis 16 wird das beschrieben, warum das so wichtig ist, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Und dort heißt es: Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Durch ihn ist der Leib fest zusammengefügt, denn er verbindet die Körperteile durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Jeder einzelne Teil leistet einen Beitrag und jetzt kommt's. Und so wächst der Leib und wird aufgebaut durch die Liebe. Gott hat sich Gemeinschaft gedacht in diesen Dingen, wenn wir unterwegs sind, damit wir gemeinsam wachsen. Ich frage dich, willst du wachsen? Ich möchte gern wachsen. Ich möchte Dinge von Gott in meinem Leben verändern lassen, sich ergänzen, Halt geben. Und Gottes Gedanke ist es, dass wir nicht allein auf weiter Flur irgendwo eingepflanzt sind und unser Leben da dahin vegetieren und Wind und Wetter ausgesetzt sind. Und wisst ihr, Jesus hat das genauso gemacht. Ist euch mal aufgefallen, dass Jesus nicht nur einen Jünger hatte, mit dem er die ganze Zeit unterwegs gewesen ist? Er ist mit einer Jüngermannschaft unterwegs gewesen. Ja? Hat ihnen etwas weitergegeben, die Lehre vom Reich Gottes, hat sie in sein Leben reinschauen lassen. Hat gesagt, guckt mal, wie ich es mache, wie meine Gewohnheiten sind, wie ich mit meinem himmlischen Vater unterwegs bin und bete. Und das haben die gesehen. Wisst ihr, und dann kam sie einmal und sagt, Jesus, kannst du uns mal erklären, wie du das machst mit dem Beten? Davon haben wir heute das Vaterunser. Ja? Also sie haben in das Leben von ihm reingeschaut, haben gefragt, er hat es ihnen gesagt. Und dann hat er sie mit hineingenommen und sie hat sie trainiert. Sie haben es selber eingeübt und dann hat er sie auch zu zweit ausgesandt. Ich finde die Dynamik, die wir hier in der ersten Gemeinde in Jerusalem merken und spüren, total faszinierend, wie sie gemeinsam unterwegs waren. Und ich glaube, hier rauszulesen, dass es Gottes Idee ist, dass es Gottes Herzschlag ist, dass wir das genauso tun, dass wir das genauso leben. Warum? Gott war so froh über dieses Miteinander, dass er was getan hat. Er hat in diese Gemeinschaft täglich Leute hinzugetan. Ich wünsche mir das für jeden Einzelnen von uns, für hier, und möchte euch deswegen zurufen, möchte dir das zurufen: Lass dich retten, lass dich einpflanzen und dich endlich von Gott in seine Arme nehmen lassen. Lass dich einpflanzen bei ihm. Ich möchte dich dann dazu gleich ermutigen, da eine Entscheidung zu fällen im Anschluss an diese Predigt. Aber ich möchte auch alle anderen einladen, lass dich einpflanzen in die Gemeinschaft der Kinder Gottes, der Herausgerufenen, in einem tatsächlichen Zuhause, in eine vor Ort Gemeinde und Kirche. Bleib nicht allein. Wusstest du, dass die Waffe des Feindes Isolation von der Herde ist, um in dem anderen Bild zu sprechen? Dich wegzulocken, damit du allein bist. Und gerade in unserer Zeit vom Individualismus ist die Gefahr da so groß. Rückzug, einigeln, Flucht, vielleicht verstecken und auch noch andere Mechanismen, die scheinbar erstmal Erleichterung bringen. Oh, weg von dem Lauten, weg von den anderen, weg von dem Typ oder dieser Nervensäge. Aber weißt du, wir sind nicht für das Alleinsein und für die Einsamkeit geschaffen, sondern wir sind hineingerufen in die Gemeinschaft auch des Schutzes, weil eben der Feind Gottes wie ein brüllender Löwe, er ist nicht der Löwe, aber wie ein brüllender Löwe umherrennt und versucht, wen er irgendwie vom Weg abbringen kann oder in die Isolation führen kann und dann irgendwie zuschnappen kann. Lass dich einpflanzen. Spare nicht mit Beziehungen, hüpf nicht von Topf, von Beet zu Beet. Klassisch kann man auch das Gemeinde- oder Kirchenhopping nennen. Jetzt sage ich vielleicht was, wo du sagst, ja, du hast ja keine Ahnung, vielleicht. Aber kläre Konflikte. Kläre Konflikte, sei vergebungsbereit. Warum du und ich, wir nehmen uns immer überall mit hin, egal wo wir hinkommen. Und auch unsere Geschichte. Deswegen vielleicht die Frage so zum Schluss, zum Nachdenken für dich. Welche Gründe sind es vielleicht, die dich abhalten oder wo du dich vielleicht gerade auf dem Rückzug befindest? Vielleicht sind es Verletzungen. Vielleicht bist du enttäuscht von Menschen, von Leiterschaft, von lieben Freunden. Christen, sogenannten Christenfreunden, die dich im Stich gelassen haben. Und das ist traurig. Am liebsten sollte es das gar nicht geben. Aber leider sind wir alle Menschen, die das schon erlebt haben und das auf beiden Seiten. Die andere auch schon enttäuscht haben. Vielleicht aus Frust, vielleicht aus Neid oder vielleicht auch aus Unvergebenheiten. Ganz egal, was es ist. Ich darf euch einen Ort nennen, der jetzt gerade wegen der Taufe abgehangen ist. Da hängt normalerweise unser Kreuz hier. Nicht unser Kreuz, sein Kreuz. Bring das zu ihm. Bring das ans Kreuz. Dass es dich nicht länger in diese Einigelung treibt, sondern lass den guten Gärtner ran, dass er deine Wurzeln vielleicht ein Stück, bevor es neu eingepflanzt wird, abschüttelt. Das, was vielleicht so da ist, an Enttäuschungen alles, und lass dich einpflanzen. Lass dich einpflanzen, und dazu möchte ich uns einladen. Ich darf bitten, dass wir gemeinsam aufstehen, und ich möchte gern mit uns zusammen beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein wunderbarer Herr bist, ein Vater bist, ein wunderbarer Gärtner bist, Herr, und dass du nicht willst, dass wir irgendwo in der Luft hängen oder irgendwo weit weg sind, sondern du willst, dass wir eingepflanzt sind in dir. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist, Herr, der diese Entscheidung für dich noch nicht getroffen hat, aber der jetzt gemerkt hat, dass du, ja, dass du rufst. Dass du rufst, komm zu mir. Dass du derjenige bist, der ruft, komm zu mir, kehre um. Lass dir vergeben. Und Gott spricht dir zu, ich will dich retten. Und wenn du heute Morgen hier bist und merkst, dass das irgendwie komisch ist, weil es sich anfühlt, als würde es Gott direkt zu dir sagen, dann ist es vielleicht, weil es Gott ist, der das zu dir sagt. Und ich darf ein Bote sein, der dir das zuruft, heute Morgen. Und ich lade dich ein, dass du an dem Platz, wo du jetzt stehst, vielleicht auch von zu Hause aus, wo du bist, dass du auf dieses Rufen antwortest von Jesus und dass du sagst, okay, hier bin ich. Und dann möchte ich für dich beten, und vielleicht streckst du ganz kurz mal deine Hand so zum Himmel hin, so nach oben, und sagst, hier bin ich. Auch zu Hause, auch wenn du denkst, hey, da ist doch niemand, aber Gott sieht das. Und wenn du hier bist und sagst, ja, ich möchte das tun, streckst Gott deine Hand hin, dann möchte ich gerne mit dir beten. Ja, okay. Ist noch jemand da? Ist keine Entscheidung für uns oder für eine Kirche, für Menschen, sondern es ist eine Entscheidung zu sagen, Jesus, ich sage ja zu dir. Ist die beste Entscheidung, die es gibt. Okay. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen jetzt gesehen hast, der sich mit seiner Hand dir entgegengestreckt hat und damit aber sein Herz dir entgegenstreckt. Und ich bete, Herr, dass du jetzt Rettung und Wiedergeburt vom Himmel her schenkst, dass du kommst, dass du vergibst, dass du reinigst, Herr, von aller Ungerechtigkeit, von Schuld und Sünde reinigst, und Herr, dass du rettest. Danke, dass du das tust. Und ich bete, Herr, dass du neues Leben schenkst. Du hast gesagt, Herr, dass du uns neues Leben, ewiges Leben schenken willst. Und ich bete jetzt, dass du jeden Einzelnen, Herr, der sich jetzt so für dich entschieden hat, dass du ihn einpflanzt in dein Heil, in die Erlösung. Und er ganz eng verbunden ist mit dir, so wie du das in diesem Bild des Weinstocks sagst. Danke, Herr, dass du Rettung und Erlösung schenkst. Und ich segne jeden Einzelnen in deinem Namen, Herr, für diese Reise, die jetzt beginnt und die weitergeht, Herr, mit dir gemeinsam unterwegs zu sein, am Weinstock, eingepflanzt in diesem wunderbaren Acker und von dir täglich zu lernen. Segne du jeden Einzelnen. Amen. Komm, lasst uns doch mal einen riesen Applaus geben für die. Du bist jetzt auch ein Herausgerufener, weißt du das? Und wenn du sagst, hey, fühlt sich alles ganz neu an, ja, das ist auch richtig so. Ja, eine neue Geburt haben wir gesehen, da sind die Menschen ganz klein, wir nennen sie Babys, ja. Und lern dann laufen. Und so darfst du dich auf den Weg machen und sagen, Gott, ich möchte dich näher kennenlernen. Ich lade dich ein, nach dem Gottesdienst hier vorne gern zum Gebetsteam, an den Gebetspunkt zu kommen und einfach zu sagen, hey, ich habe neu begonnen. Wir möchten dir gerne eine Bibel geben. Wir möchten dir weitergeben, wie es jetzt weitergehen kann. Aber bevor wir jetzt zur Taufe kommen, möchte ich gern noch für all die beten, die sagen, ich befinde mich gerade auf dem Weg weg. Von Gemeinschaft. Ich bin gerade auf dem Rückzug. Und vielleicht lasst uns mal nochmal gemeinsam die Augen schließen, weil das nicht etwas ist, wo man jetzt rumguckt und sagt, boah, oh, wer ist gerade auf dem Rückzug und so. Prüf dein Herz einfach selber, wo du dich vielleicht von Menschen oder auch Gemeinschaft oder Gemeinde, ganz egal, wo du auch herkommst, vielleicht auch von einer anderen Gemeinde, wo du dich vielleicht gerade wegbewegst. Und vielleicht ist es das Rufen Gottes, dass er sagt, hey, geh hin, kläre das, was an Verletzungen oder auch Enttäuschungen da ist. Lass dich heilen, lass dein Herz heilen und lass dich neu einpflanzen, ganz eng, verbindlich in die Gemeinschaft, das Miteinander, auch von Gemeinde, von Kirche. Dann möchte ich für dich beten und wenn du sagst, du befindest dich gerade wieder auf ja, du bist gerade wieder dabei, zurückzukommen, aber brauchst einfach Gottes Kraft für all das, dann mag ich dich auch einladen, einfach dich an dieser Stelle mitzumelden, ob du gerade weggehen willst oder im Begriff bist oder gerade wieder zurückkehrst. Ich möchte für diesen Prozess beten, dass der eine verstärkt wird und Gott ihn segnet und dass der andere gestoppt wird. Wenn du heute hier bist, dann melde dich doch kurz an dieser Stelle und ich werde nicht schauen. Ich werde selbst nicht schauen, weil es eine Sache ist zwischen dir und Gott. Und dann möchte ich beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der unsere Herzen kennt. Und wenn es vielleicht noch keiner gesehen hat, Herr, aber dort, wo Menschen sind, die sich angefangen haben, innerlich zu verabschieden, da bitte ich dich, dass du in deiner Art und Weise ganz tief die Herzen berührst. Du bist ein Gott, der uns kennt und bei allem dabei gewesen ist. Wir laden dich ein jetzt, Herr, dass du redest, dass du wirkst und dass du Heilung schenkst und dass du Gnade gibst, Herr, für diesen Weg wieder zurück. Herr, und dass du zurückziehst von dem Weg, der wegführt, weil du es möchtest und dir es wünschst, Herr, dass wir gemeinsam zu Hause eingepflanzt sind und uns gegenseitig tragen und halten. Herr, dir nach in diesen Prozessen der Veränderung. Danke, dass du uns hilfst, auch Gewohnheiten umzuprägen in gute Gewohnheiten. Herr, und hilf uns dabei. Und das beten wir in deinem kraftvollen Namen. Amen.